D-Radio Wissen. Online-Talk.
Manche behaupten ja schon, in Deutschland würden die Lichter ausgehen, nachdem die Bundesregierung den Ausstieg aus dem Ausstieg beschlossen hat und jetzt die AKWs abschalten will. Die Gemüter haben sich inzwischen wieder etwas beruhigt. Klar ist, diese sogenannte Energiewende erfordert neue Stromnetze, einen Ausbau der Stromnetze, es erfordert andere Stromnetze und es erfordert andere Technik bei den Verbrauchern. Die intelligenten Netze auf Seiten der Betreiber und entsprechend die intelligenten Zähler auf Seiten des Verbrauchers. Wir wollen heute im CT Online Talk auf D-Radio Wissen darüber diskutieren, was das nun in der Realität bedeutet. Sowohl was die Betreiber angeht, was die Stromnetze angeht, wie was die Verbraucher angeht, was ihren Alltag betrifft. Was das auch für die Daten unter Umständen angeht, die da anfallen und wie weit das überhaupt geht, was das zum Beispiel für den Verbraucher Veränderungen mit sich bringt. Mein Name ist Jürgen Kuri, ich bin stellvertretender Chefredakteur von CT. Ich diskutiere das heute mit Dr. Erik Landeck. Er ist Geschäftsführer von Vattenfall Europe Distribution und in Berlin und Hamburg. Im Prinzip Seite der Netzbetreiber tatsächlich und ist bei Vattenfall dann auch zuständig für das Ressort Strategie. Guten Tag, Herr Dr. Landeck.
Schönen guten Tag.
Dann Dr. Oliver Rabe, er ist Leiter der Forschungsgruppe Energieinformationsrecht und Neue Rechtsinformatik am Karlsruher Institut für Technologie und damit auch bewandert darin, was Datenschutzrecht und Ähnliches in den neuen Stromnetzen angeht. Guten Tag, Herr Dr. Rabe.
Guten Tag.
Und Christoph Windeck, er ist leitender Redakteur bei CT und als Ressortleiter Hardware unter anderem damit beschäftigt, was denn so als in den ganzen Geräten, die man zu Hause auch als Privatmensch einsetzt, an Strom so verbraucht wird und was dann wiederum Smart Meter oder Heimautomationen da für eine Rolle spielen können, um das in den Griff zu bekommen. Die Energiewende in Deutschland werde in den nächsten 10 Jahren Investitionen von 150 bis 200 Milliarden Euro nach sich ziehen, meint Tuomo Hatakka, Chef von Vattenfall Europe. Das ist dann auch der richtige Einstieg. Gleich mal, um Herrn Dr. Landeck zu fragen, wofür gibt man denn das Geld aus? Wie sehen denn die Stromnetze aus in Zukunft? Welche Investitionen sind da tatsächlich notwendig? Beziehungsweise was kommt da auf uns zu, was intelligente Stromnetze, intelligente Zähler angeht?
Die Kosten der Energiewende werden in der Tat zurzeit in vielen Presseerzeugnissen und in vielen Kommentaren hoch und runter diskutiert. Die Zahlen sind unterschiedlich, je nachdem, welche Personen danach gefragt werden. Aber was dahinter steht, das ist relativ unbestritten, nämlich, dass wir einen großen Paradigmenwechsel in der Energiewirtschaft haben. Dieser Wandel, der dort erforderlich ist, kommt woher? Wir haben bisher konventionelle Kraftwerke, die genau zu dem Zeitpunkt ihre Energie in die Netze einspeisen, wo die Kunden diese Energie benötigen. Exakt zu dem gleichen Zeitpunkt, also um 11 Uhr und 8 Minuten, wird genauso viel Energie produziert, wie alle verbrauchen. Das ist dann möglich, wenn ich ein solches Kraftwerk steuern kann. Etwas schwieriger ist es, das Ganze zu machen mit Windkraftanlagen oder Photovoltaikanlagen. Da kommt der Strom dann aus den Anlagen raus, wenn die Sonne scheint oder der Wind bläst. Der bläst aber nicht genauso viel, wie gerade die Kunden an Strom verbrauchen und an Leistungsbedarf haben. Und um hier eine Regelung aufzubauen, die also es trotzdem schafft, den Stromverbrauch, also was die Kunden haben wollen, und das Stromdargebot, was aus den Kraftwerken kommt, den konventionellen, wie aus den Kraftwerken, die durch das Dargebot von Wind und Sonne abhängig sind, diese Regelung, das sind halt die entsprechenden Kosten, die dafür kommen. Plus, und das darf man nicht vergessen, die Förderinstrumentarium für den Umbau der Energiewirtschaft, also beispielsweise die Förderinstrumente, die zum Ausbau der Photovoltaik oder Ausbau der Windenergie erforderlich sind.
Nun, das ist natürlich erstmal für die meisten erstmal eine logische Entwicklung. Es wird natürlich aber im Moment in der Öffentlichkeit ja viel darüber diskutiert, was denn die Intelligenz in den Netzen ausmacht, beziehungsweise was dann unter dem Stichwort Smart Meter als Mieter beim Verbraucher ankommt. So wie Sie das geschildert haben, würde es reichen, eine Steuerung in den Netzen, Speichermöglichkeiten in den Netzen einzuführen. Während Smart Metering ja bedeutet, die Steuerung beim Verbraucher. Das heißt, dass ich Lastenausgleich auch beim Verbraucher versuche zu machen. Herr Dr. Haber, wie sieht das dann aus?
Die Anreize sozusagen zu setzen, meinen Stromverbrauch nach dem
Möglichkeiten der Erzeugung zu orientieren. Das wird im Moment diskutiert über Anreiztarifierung, das steht auch so im Gesetz. Ich könnte also zum Beispiel in den Nachtstunden, wenn Industrieanlagen zum Beispiel weniger Energie verbrauchen, könnte ich sagen, nun schalte mal da deine Waschmaschine ein. Wie bekomme ich den Verbraucher dazu? Indem ich sage, der Strom ist eben nachts etwas günstiger. Und das zeige ich ihm auf einem Display und dann wird er möglicherweise seinen Stromverbrauch dahin verschieben.
Es ist ja auch so, dass seit dem 01.01.2010 eigentlich solche Sachen auch angeboten werden müssen schon. Bei Neubauten und zumindest eine Umrüstung angeboten werden muss für die Altbauten. Wieso funktioniert das bislang? Ich kriege nicht mit, dass das tatsächlich funktioniert, dass tatsächlich solche Angebote auch beim Verbraucher ankommen. Was weiß ich, in Hannover, wo ich jetzt herkomme, da wird das eher versteckt vor dem Verbrauchern. Dr. Lange, wieso ist das im Gesetz vorhanden, aber es ist im Prinzip noch nicht in der Gesellschaft angekommen?
Ja, in der Tat, in den Gesetzen ist vorhanden, dass zwei Dinge gemacht werden müssen. Beispielsweise müssen die Netzbetreiber seit dem 01.01.2010 intelligentere Messtechnik bei den Kunden einbauen. Das passiert auch. Und auch etwas später ist dann für die Vertriebe geregelt worden, dass sie Last- und oder zeitvariable Tarife anbieten müssen. Auch das passiert. Das Problem, wenn man so will, dabei ist, dass der Gesetzgeber hier einen intelligenten Zähler definiert hat, der für den Kunden relativ wenig attraktiv ist. Wir bauen den ein, das ist auch teurer als bisher, aber der Kunde hat davon nicht den Nutzen, den er sich damit vorstellt. Ein wenig hängt es auch damit zusammen, dass in Hochglanzbroschüren mit falschen Argumenten geworben worden ist. Wobei ich gar nicht jetzt sage, die Energiewirtschaft war es oder der und der war es, sondern es gab so Aussagen mit, dann steuere ich den Kühlschrank oder die Waschmaschine oder ähnliches. Und all das ist bei genauerer Betrachtung schlicht und ergreifend nicht möglich, mit dem Zähler eine solche Steuerung zu machen. Also eine Erwartungshaltung wurde geweckt, die dann nachher nicht befriedigt wurde. Nichtsdestotrotz gibt es eine Reihe von Installationen, Pilotmaßnahmen oder großen Pilotstudien, die das untersuchen. Das heißt, was gibt es denn für Möglichkeiten für den Kunden, sich entsprechend anzupassen? Und hier würde ich gerne ganz kurz mal aus einem Projekt in Berlin berichten. Das ist das Pilotprojekt Smart Meter im Märkischen Viertel. Märkische Viertel ist eine zusammenhängende Wohnanlage über 10.000 Mieter. Für diese 10.000 Wohnanlagen wurden also 10.000 intelligente Zähler eingebaut. Das ist schon richtig viel. In verschiedenen Technologien. Zum Teil einfache Technologien, die gerade die gesetzlichen Rahmenbedingungen erfüllen, zum Teil hochkomplexe Technologien, das bis zur Darstellung des Stromverbrauchs auf dem Fernseher oder auf dem iPhone alles abgedeckt hat. Und da haben wir eine Menge von Erfahrungen machen dürfen. Auch die Kunden konnten eine Menge von Erfahrungen dabei machen. Eines, was man feststellt, dass die sogenannte Response-Quote, das heißt, dass die Kunden sagen, wir möchten gerne mehr über unseren Stromverbrauch wissen, wir möchten gerne eine bessere Technik haben, obwohl sie umsonst angeboten worden ist, war nur ungefähr bei 10-15%. Das heißt, obwohl es zu keinen Mehrkosten kam, hatten nur etwa 10% der Kunden gesagt, wir würden auch gerne die intelligentere Technik auch haben und sehen. Das zweite ist, dass von diesen Kunden, die sich dann dafür interessiert haben, nur ein kleinerer Prozentsatz dann sich mit dem Thema Energiesparen aktiver auseinandergesetzt hat. Und da haben wir einen Trick angewandt. Der Trick war nämlich, weil es keine Vertriebstarife gab, ja, also die Tarife für zeitvariable Nutzung, haben wir einen Wettbewerb ausgeschrieben als Netzbetreiber. Das heißt, die Kunden, die den Stromverbrauch am besten verlagern konnten oder am meisten Strom einsparen konnten, bekamen einen Preis. Und dann haben sich von diesen 10.000 insgesamt verfügbaren Kunden 200 für solche Wettbewerbe entschieden. Und da gab es dann ganz interessante Möglichkeiten, dass wir eben doch gesehen haben, dass wenn man das Thema Stromsparen wirklich ernst nimmt, das Thema Verlagerung ernst nimmt, dass dort einige Bewegungen der Verbrauchsstrukturen sichtbar wurden.
Diese Zähler, die Sie da eingebaut haben, welche Informationsmöglichkeiten bieten die denn im Konkreten? Also kriege ich angezeigt, ich verbrauche jetzt insgesamt so und so viel oder die Steckdose, an der Steckdose fällt so und so viel an oder was wird überhaupt angezeigt?
Der Zähler, der eingebaut wird, kann immer nur anzeigen, was die gesamte Wohnung verbraucht. Das heißt, man kann nicht sehen, der Kühlschrank verbraucht gerade so viel, das Fernsehen so viel, sondern der Gesamtverbrauch der Wohnung wird angezeigt. Dann gibt es unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Man kann sich den kumulierten Verbrauch angucken, das heißt, was hat man verbraucht seit einem bestimmten Zeitpunkt. Man hat eine Art Tageskilometerzähler, also man kann auf Null stellen gucken, was in den letzten Stunden verbraucht ist. Die aktuelle Leistung kann man sich anschauen, den Verbrauch des letzten Tages, der letzten Woche, des letzten Monats. Das sind diese Einstellmöglichkeiten, die man dort sehen kann. Und in der einfachen Version müsste man tatsächlich zum Zähler gehen. Wenn er in der Wohnung ist, ist es gut. Wenn er im Keller ist, ist es weniger gut und kann sich dann anschauen, was für ein Verbrauch das angezeigt ist. Und in den sogenannten Online- oder Inhouse-Varianten kann man sich das entweder im Internet anschauen, auf einer entsprechenden geschützten Seite, oder man kann sich die Sachen auf seinem iPhone oder auf dem Fernseher anschauen.
Das ist ja jetzt nicht unbedingt das, was man sich in der Öffentlichkeit unter Steuerung des Verbrauchs vorstellt. Das heißt, ich kriege dann eine Information, kriege dann vielleicht öfters als einmal im Jahr oder so eine Information drüber, wie viel ich denn insgesamt verbrauche. Das sagt mir natürlich aber erstmal überhaupt nichts. Was ist überhaupt sinnvoll dann von Verbraucherseite aus?
Der Dr. Ladek hat es ja schon angedeutet. Also wichtig ist der Anreiz. Die Leute wollen ja nicht Strom verbrauchen, sondern sie müssen Strom verbrauchen, weil sie halt Geräte haben, die Strom verbrauchen. Sie haben sich vielleicht beim Einkauf ein bisschen für ein billiges Gerät entschieden, das dann dummerweise mehr Strom verbraucht, als man das dachte. Und eigentlich versucht man hier ja zwei Ziele zur Deckung zu bringen insgesamt. Das heißt, das eine sind ja Klimaschutzziele letztlich. Es geht ja gar nicht eigentlich um Strom und um Energie direkt, sondern es geht um die Reduktion der Kohlendioxidemissionen. Und um das durchzusetzen beim Strom, um da Anreize zu schaffen, muss man eben starke Anreize haben, die Leute auch interessieren und die sie im Alltag immer wieder, und zwar jeden Tag neu motivieren. Mache ich das Gerät nun an oder aus oder kaufe ich mir beim nächsten Mal doch einen sparsameren Kühlschrank? Und da sehe ich das, wie Dr. Nandek eben auch schon sagte, hat mir ein Argument weggenommen, dass er gesagt hat, da wurden vorher Erwartungen geweckt in diesen Vorfeldern mit diesen Studien, wo ich auch nochmal eine kritische Anmerkung habe dabei, die ja alle auch finanziert wurden mit Fördermitteln. Da wurden dann ganz tolle Studien gezeigt, was man alles machen kann. Die Presse, auch wir, haben das auch gezeigt. Und letztlich kommt dann raus, naja, ich sehe eine Wattzahl, die sagt mir alles nicht so viel. Also hier müsste man über andere Wege oder über eine weitere Verfeinerung der Technik das hinbekommen, dass man wirklich sieht, für mich hat jetzt der Kühlschrank das und das gekostet. Und wenn ich einen billigeren kaufe oder einen besser isolierten kaufe, dann kann ich dies oder das sparen. Also da würde ich stärkere Wirkungen sehen.
Herr Dr. Rabe. Ja, da würde ich natürlich als Datenschützer dann gleich einhaken. Dann in der Tat, das ist dann effektiver. Aber man kann dann eben möglicherweise über solche Fingerprints auch sehen, da könnte ich dann schauen, ob meine Frau heute Fernsehen, jetzt gerade Fernsehen schaut oder nicht die Sendung hier hört. Sozusagen der wünschenswerte Effekt, den Nutzer in die Lage zu versetzen, differenziert zu betrachten. Wir sind jetzt also im Bereich der Energieeffizienz im Haushalt, muss man mal ganz klar trennen, auch die verschiedenen Bereiche, das zu erreichen, indem ich ein Bewusstsein schaffe. Das schafft natürlich auch, wenn das dann nicht im Haushalt bleibt, möglicherweise datenschutzrechtliche Gefahren.
Herr Dr. Lange.
Ich würde gerne mal einen Schritt kurz zurückgehen, bevor ich sofort wieder aufhole. Der Schritt zurück ist wie folgt. Das Ganze machen wir ja nicht aus Spaß, dass wir über Smart Meter diskutieren oder steuerbare Lasten. Der Gesetzgeber hat ja einen guten Hintergedanken dahinter und der lautet, wenn ich so viele, das Stichwort heißt volatile Erzeugung habe, muss ich gucken, dass ich das Lastverhalten und das Erzeugungsverhalten zum gleichen Zeitpunkt koordinieren kann. Das heißt, bitte schön dann der Strom verbrauchen, wenn der Wind bläst, etwas übertragen. Das kann ich mit Preissignalen machen, aber Preissignale werden nicht immer funktionieren. Ich muss auch Steuerung machen. Wenn ich mit Preissignalen arbeite, muss der Kunde, also der Haushaltskunde oder der Industriekunde, auch einen Hinweis bekommen, das Preissignal ist jetzt so. Aber bevor er sich für einen solchen Tarif entscheidet, muss er ja wissen, habe ich überhaupt einen Vorteil davon? Nicht, dass ich mir einen variablen Tarif jetzt auswähle, zahle aber nachher mehr als vorher. Also brauche ich eine Einschätzung über seinen Verbrauch. Das heißt, ein ganz wichtiges Instrumentarium für Smart Meter ist erstmal, Transparenz für den Kunden zu schaffen. Für den Kunden, nicht für den Anbieter. Also vor dem Thema Datenschutz, das dürfte kein Problem sein. Wir haben beispielsweise die Kunden auch vorher befragt, als wir diese Smart Meter eingebaut haben. Was glaubt ihr denn, habt ihr für Strombezug in den sogenannten Nacht- oder Nebenzeiten? Und wie viel in den Hauptzeiten dazu? Und haben festgestellt, dass halt eine ganz geringe Informationslage vorliegt. Ehrlicherweise kein Wunder, wer bisher den kleinen schwarzen Kasten mit der eine Zahl pro Jahr im Keller hatte, der kann seinen Verbrauch schlecht einschätzen. Der erste Schritt muss also sein, und da kommen wir überhaupt nicht dran vorbei, dass der Kunde Transparenz über seinen Verbrauch erhält.
Herr Wendel. Ja, also ist ganz meine Meinung. Die Frage ist eben, ich sehe schon beim Dr. Rabe, dass er das sagen möchte, ob das im Haus die Daten bleiben können oder ob sie rausgehen. Das ist sicherlich eine für die ganze Akzeptanz der Geschichte eine große Sache. Wobei natürlich wieder auch die Zuverlässigkeitsfrage dann zu stellen ist. Ich muss ja dafür nachher im Endeffekt irgendwann mal zahlen. Und wenn ich sozusagen einen Stromtacho im übertragenen Sinne hätte, wo dann quasi am Ende der, den ich selber bezahlt habe, wie in meinem Auto beispielsweise, und am Ende des Jahres kommt dann der Netzbetreiber, guckt meinen Kilometerstand und verlangt dann von mir Geld. Da frage ich mich ja schon, wer muss das warten, wer eicht das und so weiter. Also diese Fragen wären zu klären. Aber natürlich, das ist in der Diskussion bisher eben gar nicht so erschienen. Gibt es auch Möglichkeiten und arbeitet die Energieindustrie aktiv darauf hin, dass die Daten im Haus bleiben, also wirklich in meinem Zählerkasten und nur ich sie sehen kann?
Herr Dr. Hauer?
Ja, also ich verfolge das ja jetzt seit 3-4 Jahren im Rahmen der Modellregion Mirigio Mobil. Und da konnte ich dann auch die Entwicklung der gesetzlichen Konzeption nachvollziehen. Und ursprünglich stand da eben drin im Gesetz widerspiegeln. Wir haben jetzt eine Novelle gehabt. Da kommt auf einmal die Kommunikationsschnittstelle ins Spiel. Also wir haben das Widerspiegeln des Stromverbrauchs gehabt, was wir brauchen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, da stand nirgendwo drin, dass das im Internet geschehen muss. Und es stand schon gar nicht drin, dass ich dazu zum Beispiel zu Google Power Meter meine Daten auf Server in die USA übertragen muss. Und eine Anekdote am Rand, unsere Studenten, die bestellen sich also teilweise diese Smart Meter, die sind relativ teuer, gucken sich das einmal an, dann wissen sie, wo ihre Stromfresser sind, dann wissen sie, wo ihr Verschiebepotenzial ist und dann geben die wieder zurück. Onlinehandel, das geht. Und insofern, diese Effekte, die jetzt kommen, denn da sind wir noch nicht ganz angelangt, es werden ja jetzt sogenannte Schutzprofile definiert für Smart Meter, da kommt eine ganze Reihe von Auflagen, die übrigens auch zu der Verzögerung der Einführung von Smart Metern führen, weil die Hersteller noch keine Sicherheit haben, wie die technischen Gestaltungen nachher aussehen müssen. Die Schutzprofile sind der erste Aufschlag, jetzt kommt die technische Richtlinie. Da speisen sich eine ganze Menge von technischen Hürden, die das Ganze auch sehr teuer machen, daraus, dass man unbedingt im Internet widerspiegeln will. Und da würde ich jetzt auch widersprechen, wenn ich das dauerhaft tue. Ich habe eine Familie, ich habe möglicherweise Mieter im Haus und wenn ich über deren Verbrauchsverhalten Informationen erlange, ich habe das eben gerade so scherzhaft mit meiner Frau gesagt, aber in der Tat, das kann ich machen. Ich weiß, welchen Peak mein Fernseher auslöst im Stromverbrauch und ich wüsste jetzt, wenn ich hier einen Bildschirm hätte und ein entsprechendes Smart Meter mit einer Schnittstelle, dass meine Frau gerade nicht Radio, sondern Internetradio, sondern Fernsehen schaut. Und diese innerfamiliäre Überwachung, das ist bisher überhaupt noch nicht thematisiert worden. Und ich meine, da wird etwas, was wir durch eine Kommunikationsschnittstelle im Haus hätten lösen können, einfach ein Bildschirm, das ist dann vielleicht auch ganz interessant, dann weiß auch jeder, dass ich das betrachten kann, dann hätten wir dieses Überwachungspotenzial verhindert. Und im Moment blasen wir etwas auf, was wir vielleicht einmalig brauchen oder dreimalig.
Herr Dr. Lang.
Das genau war der Grund gewesen, warum wir im Märkischen Viertel 3 unterschiedliche Wege getestet haben oder anbieten dazu. Der erste Weg ist, der Zähler hängt im Keller oder im Hausflur, wie früher auch, hat aber mehr Anzeigen. Da gibt es sogar einen bestimmten Schutz darauf mit einer PIN-Nummer, dass nur eigentlich der den PIN kennt, an den Zähler rankommt. Hochkomplizierte Vorgehensweise, das will ich auch gar nicht erläutern, wie man den PIN dort eingibt, da kommt das große Lachen dann nur heraus. Mit einer Taschenlampe muss das gemacht werden. Also ich glaube, das ist Technik aus dem vorherigen Jahrhundert.
Aber robust, ja.
Die beiden anderen Wege sind, eins hatte ich angedeutet, dass der Zähler über eine Schnittstelle, Powerline oder GPRS, in das große, weite Internet hineingeht und auf einer Homepage von Vattenfall eben dann ablesbar ist, mit geschützten Zugangsdaten natürlich. Und der dritte Weg, und der ist jetzt sehr interessant für Sie, ist, dass die Daten das Haus gar nicht verlassen, sondern dass die Daten aus dem Keller auch über einen Inhouse-Powerline oder über einen Nahfunk in die Wohnung des Kunden dort hineinkommen und dort über einen, das ist ein wireless LAN-Anschluss gewesen, entweder auf den Fernseher und oder auf das iPod oder das Smartphone kommen. Das heißt, der Energieversorger, der Netzbetreiber sieht die Daten gar nicht, der Nachbar sieht die Daten gar nicht, nur in der Familie. Dann haben Sie immer noch das Problem, dass Sie Ihre Frau überwachen wollen oder nicht. Das ist aber ein innerfamiliäres Problem. Aber so bleiben die Daten alle vor Ort. Es ist noch nicht klar, welcher von diesen drei Wegen der günstigere ist für die einzelnen Mieter. Es scheint auch sozusagen zu sein, dass es je nach Neigungslage der ein oder andere Weg attraktiver erscheint.
Nun, wenn ich mir diese Szenarien angucke, die gehen ja erstmal alles drum, ich ermittle einen allgemeinen Verbrauch. Jetzt kann ich mich deutlich erinnern, da ich auch schon ein bisschen länger dabei CT sind, wir diskutieren eigentlich seit Anfang der 90er, wenn ich das richtig sage, über Heimautomation. Und Smart Meter ist im Prinzip, wird in der Öffentlichkeit immer mit Heimautomation verbunden. Ne? Das heißt, der Zähler sagt der Waschmaschine, wann sie laufen soll. Sagt irgendwie, oder man guckt dran, so und so viel Licht ist von außen, da muss ich das Licht innen nicht nicht anmachen und mache dafür die Rollos hoch oder ähnliches. Ne? Wie gesagt, wir diskutieren seit den 90ern über Heimautomation. Bis auf irgendwelche Niedrigenergiehäuser hat das niemanden interessiert, weil der Verbrauch nicht zu steuern ist darüber. Es gibt keine Kostenersparnis dadurch. Auf der anderen Seite, es ist einfach nur kompliziert und nimmt mir meine eigene Kontrolle weg. Was soll da überhaupt passieren jetzt mit solchen Sachen?
Ich denke dass tatsächlich, dass das eben noch Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte braucht, bis sich das wirklich etabliert, weil eben die Haustechnik eine Technik ist, die ganz anders, als wir das aus der IT kennen, also jetzt speziell wir, sich sehr langsam entwickelt. Man reißt nicht dauernd Leitungen raus und legt neue. Auch so der gute alte Drehstromzähler im Keller, der muss, glaube ich, nur alle 12 Jahre ausgetauscht werden, wenn ich das richtig sehe. Also den ich habe, der ist ja noch aus den 60er Jahren. Also der ist natürlich mehrfach regeneriert worden, aber die Geräte halten ewig. Es geht einem da um ganz andere Qualitäten. Wenn man sich mal so einen Computer vorstellt, den hat man ein paar Jahre, dann tauscht man wieder aus, dann gibt's da Fortschritt. Beim Hausnetz, eine Waschmaschine, naja, die hat heute vielleicht ein Display, aber eigentlich macht sie dasselbe wie noch in den 70er Jahren, vielleicht ein bisschen besser. Da gibt es weniger Druck, schneller Innovationen reinzubringen. Und entsprechend ist auch, sag mal, der Wille, sich damit auseinanderzusetzen, mit deutlich komplizierteren Geräten, denen ich ein Startfenster irgendwie vorgeben muss beispielsweise oder die plötzlich mitten in der Nacht anlaufen, wenn ich das gar nicht möchte oder vielleicht überrascht bin davon oder eben nicht angelaufen sind, wenn ich am nächsten Morgen saubere Klamotten brauche. Das sind ja alles noch so Fragen, die zu klären wären. Und wenn man das alles runterbricht, dann merkt man, dass im typischen Haushalt doch relativ wenig Geräte übrig bleiben, bei denen man wirklich, also die auch größere Verbraucher sind, die ich irgendwie sinnvoll in Schwachlastzeiten verschieben kann. Das ist ja ein ganz großes Problem der ganzen Geschichte, weswegen übrigens ja auch diese Autodiskussion um das Elektroauto mit aufgekommen ist. Man sagt, das ist ein großer Verbraucher, da verlagere ich sozusagen, da optimiere ich Benzin. Ich hatte ja vorhin eingangs schon gesagt, es geht ja nicht eigentlich nur um das Stromsparen, sondern das größere Bild ist die CO2-Ersparnis. Das heißt, ich ersetze den Benzinverbrauch durch ökologisch gewonnenen Strom, um es mal so zu sagen. Das wäre ein Idealfall. Es ist aber noch längst aus meiner Sicht nicht alles ausgereizt. Ich habe zum Beispiel einen Warmwasserbereiter im Keller, der mit Gas befeuert wird. Da könnte man relativ günstig eine elektrische Heizanlage reinsetzen, die Strom dann kriegt, wenn er sehr, sehr billig ist. Und dann hätte ich Gas durch Windkraft ersetzt beispielsweise. Das wäre auch sinnvoll und ist zum Beispiel relativ einfach. Was mich persönlich wundert ist, das liegt so auf der Hand, und komischerweise liest man darüber ganz wenig. Also es wird wohl relativ wenig zum Einsatz gebracht.
Herr Dr. Lange. Also Herr Windig hat völlig recht, dass die Steuerungsmöglichkeiten im normalen Haushalt, vielleicht so jemanden Single, 2000 Kilowattstunden, minimal sind. Das ist auch eigentlich gut so, weil es kommt nämlich daher, dass der Kühlschrank immer günstiger geworden ist im Verbrauch. Ich habe hier gerade die Zahlen mal hier, 1990 waren noch 450 Kilowattstunden im Kühlschrank drin. Und eine große Hausgerätehersteller plant für 2020 noch unter 200, also kaum mehr Verbrauch. Wir wissen es von Waschmaschinen, Waschpulverherstellern, dass sie mit Kaltwaschtabs bereits experimentieren. Dann brauche ich auch keine Energie mehr für die Waschmaschine. Das heißt, das geht massiv zurück. Aber wir haben ein paar Geräte, da lohnt es sich nachzudenken. Das ist das Elektroauto, das ist die Wärmepumpe, das ist die Elektroheizung, die Sie angesprochen haben, die Klimaanlage vielleicht auch noch, die in einigen größeren Haushalten oder Gewerbeimmobilien eine Rolle spielt. Da kann man etwas tun. Da hat man auch die Möglichkeit, einen Speicher sofort zu haben. Klimaanlage, das Haus wird gekühlt, Haus wirkt als Speicher. Elektroheizung mit dem Warmwasserbereiter, den Sie angesprochen haben, Warmwasser dient als Speicher. Also wirklich inhärente Speichermöglichkeiten, die genutzt werden können. Da passiert auch schon eine ganze Menge. Wir haben beispielsweise, wir gehen mal außerhalb von Deutschland vor, in Dänemark wird in den Kraft-Wärme-Kopplungssystemen per Elektroheizung das Wasser aufgeheizt, wenn zu viel Windstrom dort da ist. Jetzt gehen wir wieder zurück nach Deutschland. In Deutschland gibt es viele Projekte, in Berlin auch, zum Thema virtuelles Kraftwerk. wo verbunden wird, die Einspeisung aus Blockheizkraftwerken mit dem Stromverbrauch von Wärmepumpen. Und zwar immer dann die Wärmepumpe angeschmissen, wenn viel Strom da ist, und das Blockheizkraftwerk, wenn zu wenig Strom da ist. Das sind alles Pilotprojekte. Wir kommen aber aus dieser Pilotphase erst dann raus, auch wenn sich rechtliche Rahmenbedingungen verändern. Beispielsweise, wenn jemand Strom, selbst wenn er geschenkt würde, verbraucht zum Elektroheizen, muss er trotzdem die Konzessionsabgabe bezahlen, die Stromsteuer bezahlen, die Mehrwertsteuer bezahlen und kommt mit allein diesen Komponenten auf Werte, die teurer sind als Gas. Also kein wirtschaftlicher Anreiz dafür. Kann man alles verändern? Ich glaube auch, dass sich diese Gesetzgebung in solche Richtung weiterentwickeln wird, um systemstabilisierendes Verhalten, das ist der Fall, zu honorieren. Deswegen ist es gut, dass solche Piloten laufen, und es ist auch gut zu zeigen, wo die Rahmenbedingungen, wo die Schwierigkeiten dort stehen. Ich glaube, dass wir bei dem Thema der gesteuerten Lasten in den nächsten Jahren sehr stark vorankommen werden. Das ist eben das Thema Elektroauto oder Wärmepumpe. Nur vielleicht eine Zahl dazu nochmal genannt. Der normale Haushalt, also das, was Sie zu Hause haben, wird vom Netzbetreiber mit ungefähr einem Kilowatt berechnet. Weil Sie duschen nicht zum gleichen Zeitpunkt wie Ihr Nachbar, auch wenn wir es nicht sehen können, oder Sie gucken zum anderen Zeitpunkt Fernsehen. Das heißt, das mittelt sich ein bisschen aus. Die Elektrofahrzeuge haben aber 20, 30, 40 kW. Kilowatt zum gleichen Zeitpunkt an. Und die stehen auch genau dann erst im Stau auf der Straße und anschließend im Stau im Netz. Das heißt, da gibt es die Notwendigkeit zu steuern, sonst könnten wir gar nicht unsere Netze und vor allem den Energieverbrauch in die richtige Richtung bringen.
Wie muss ich mir das vorstellen mit dem Elektroauto? Also jetzt um dieses konkrete Beispiel zu nehmen, dass man, ich sage mal so, in die Zukunft irgendwie gerichtet nochmal diskutieren kann, wo natürlich zusätzlicher Verbrauch auf uns zukommt, einfach Stromverbrauch, wenn die alle umsteigen auf Elektroautos, was ja irgendwie die Vorstellung ist, die so in der Gesellschaft unterwegs ist, dann explodieren die Netze. Wie muss ich mir das dann vorstellen mit dem Elektroauto? Ist das? Es gibt ja auch die Vorstellung, dass das Elektroauto wieder Speicher ist. Das heißt, wenn ich es anschließe, kann es auch irgendwie zum Speichern von überflüssigem Strom benutzt werden und Ähnliches, Herr Dr. Rabe. Gibt es da für Vorstellungen?
Also ich denke, da wird ganz gut deutlich, weshalb wir diese informationelle Vernetzung brauchen, weshalb wir überhaupt das Smart Grid brauchen. Wenn man zum Beispiel sagt, wir haben im Verteilnetz Probleme, hätten im Verteilnetz Probleme damit, dass wir die Durchleitungskapazitäten dann bereitstellen, dass jeder noch Strom bekommt überhaupt. Also wäre eine interessante Vorstellung, dass man sagt, wir haben im Süden sehr viel Solarstrom, da sind häufig dann Tagesspitzen, die irgendwie abgefangen werden müssen, und gleichzeitig soll jeder dann sein Auto dann auch noch laden können. Dann wäre es ganz gut, wenn die sich miteinander unterhalten können. Ich sage es mal so ganz untechnisch. Also wenn man zum Beispiel sagen würde, dass man nur den Ladestrom begrenzt zum Beispiel. Dazu muss man Informationen, also für einzelne Fahrzeuge, dazu muss man diese Informationen aber haben, wie viele Fahrzeuge befinden sich überhaupt in so einem, hinter so einem Netzknoten. Kann ich bestimmte Ladestationen steuern im öffentlichen Verkehrsraum? Wir brauchen überhaupt erstmal Ladestationen im öffentlichen Verkehrsraum. Die müssten dann kommunikativ miteinander vernetzt sein und wiederum wissen, virtuell wissen, wie denn zum Beispiel die Solar- oder die Sonnenscheindauer in den nächsten Stunden anzusetzen ist. Und dann kann man sozusagen darüber einen Ausgleich schaffen und ein faires Laden generieren. So könnte man sich das zum Beispiel vorstellen und möglicherweise zum Beispiel auch auf den Ausbau der Verteilnetze verzichten. Aber Herr Lander hat dazu konkrete Aussagen.
Das ist schon keine Zukunftsmusik mehr. Das wird wieder, ich muss das Wort Pilot sagen, in Piloten schon durchgeführt, weil auch hier die Rahmenbedingungen erst noch geschaffen werden müssen, regulatorischerseits. In Berlin gibt es eine Untersuchung mit 50 E-Minis, die an mehrere Privatpersonen in zwei Wellen verliehen worden sind. Und diese Elektrofahrzeuge wurden gesteuert geladen. Das heißt, der Fahrer hat zwar den Stecker in die Steckdose gesteckt am Ende der Fahrt, und dachte, es wird sofort geladen, passiert aber nicht. Das wird erst dann geladen, wenn ausreichend regenerative Energie im ostdeutschen Energiesystem verfügbar war. Das hat die TU Ilmenau festgestellt anhand von Prognosen über den Windenergie, meistens war es dort Wind gewesen, Windenergieeinspeisung, und hat dann mit einem einfachen Algorithmus dann ausgerechnet, wann ist der letztmögliche Zeitpunkt, dass geladen werden muss, damit aber auch sicher um 7 Uhr morgens das Fahrzeug voll geladen ist. Das wurde immer gewährleistet. Und durch dieses gesteuerte Laden konnte man, das habe ich gerade als Grafik kurz hochgehalten, kann man leider jetzt im Radio nicht so wunderbar gut sehen, dass eine Korrelation da war zwischen der Windenergieeinspeisung auf der einen Seite und der Ladekurve auf der anderen Seite. Und das, obwohl die TU Ilmenau zu diesem Zeitpunkt gar nicht wusste, wie stark die Batterie entladen ist. Das ist zurzeit ein Staatsgeheimnis seitens der Automobilhersteller, den Ladezustand der Batterie rauszugeben. Das heißt, obwohl man gar nicht wusste, wie stark die Batterie entladen ist, auch Thema Datenschutz, konnte man eine hohe Korrelation hinbekommen. Und wie viel besser würde es werden, wenn man auch den Batterieinhalt kennt? Das geht heute schon. Das geht aber heute schon, weil es sich nur um wenige Fahrzeuge handelt und deswegen Einzelfalllösungen da aufgebaut werden. Wenn morgen Millionen von Fahrzeugen herumfahren, müssen dafür standardisierte Schnittstellen und standardisierte Möglichkeiten gefunden werden. Dann haben wir auch in der Tat mehr das Thema des Datenschutzes dabei, denn dann muss ja auch geplant werden, wann die nächste Fahrt losgeht. Das heißt, dann ist irgendwo bekannt, dass Herr Müller plant, um 7 Uhr morgens aufzustehen und sein Fahrzeug zu benutzen. Das möchte, glaube ich, nicht jeder, Herr Müller, dass es allen bekannt ist. Auch da wird man dann das Thema Datenschutz sehr intensiv betrachten müssen. Das ist aber überhaupt das gesamte Problem. Und da wäre ich mal sehr interessiert, wie Herr Rabe das einschätzt. Auf der einen Seite wollen wir ja durch Daten es erreichen, Korrelationen zwischen Einspeisung regenerativ und Lasten zu erzeugen. Und auf der anderen Seite ist aber genau der sparsame Umgang mit diesen Daten gewünscht und gefordert.
Ja, das ist ein wirklich ganz vorzüglicher Ansatz, sozusagen die Gesamtheit mal zu betrachten. Also wenn wir über Elektromobilität und ich glaube über die Sinnhaftigkeit als Speicher sind wir uns jetzt hier einig, sprechen, dann finden wir im Prinzip drei verschiedene Situationen vor, wo es um Informationen geht. Das ist einmal das Abrechnen, also ich fahre an eine Ladesäule und da könnte ich natürlich aus datenschutzrechtlicher Sicht ganz vorzugswürdig mit einer Prepaid-Karte, einfach eine Prepaid-Karte reinstellen und mich aufladen, das Laden. Wohin wir wollen, zumindest was wir in unserer Modellregion, im Regio Mobil in Karlsruhe erproben, da haben wir auch so ein Smart Home gebaut und einfach mal diese Vernetzung hergestellt, ist, dass man auch elektromobiles Roaming machen kann. Also wir wollen irgendwann dazu kommen, dass wir an verschiedenen Ladestationen unseren Lieferanten mitnehmen quasi, unseren Heimlieferanten mitnehmen und dann eine einheitliche Abrechnung bekommen. Es soll so simpel sein wie nachher beim Telefonieren, dass ich, wenn ich also Handy-Roaming mache, sozusagen durch die eine einheitliche Abrechnung bekomme. Da entstehen eine ganze Reihe von Einzelproblemen eichrechtlicher Natur, beweisrechtlicher Natur, die wir untersuchen bei uns. Das ist insbesondere das Eichrecht, ist da eine ganz große Hürde noch bezüglich der Nachvollziehbarkeit. Da haben wir so ein bisschen das Problem, dass wir ein Fahrzeug identifizieren müssen und dass da Bewegungsprofile dann daraus entstehen können. Das ist sozusagen das erste datenschutzrechtliche Problem, das man in den Griff bekommen muss. Das zweite ist sozusagen Fahrzeuginformationen an und für sich. Denn wenn wir schon eine Kommunikationsschnittstelle an der Ladestation haben, dann kann man die zum Beispiel auch nutzen, um Batteriezustandsinformationen, Routinginformationen oder sonstiges, es geht ja auch um integrierte Verkehrskonzepte, dann zum Beispiel mit zu übertragen. Also wo ist die nächste freie Ladesäule? Das könnte mir übertragen werden, sonst sollte es auch sinnvollerweise. Und der dritte Punkt sind die sogenannten Systemdienstleistungen. Also ich könnte einerseits meine Batterie zur Verfügung stellen im Rahmen der sogenannten Tertiärregelenergie, also irgendwann mal Lasten aufnehmen oder wieder einspeisen mit meiner Batterie. Ich könnte mich dafür bereithalten. Das ist eigentlich ein ganz gutes Geschäftsmodell, glaube ich. Und auf der anderen Seite eben mich so verknüpfen, dass ich auch als Speicher verwendet werden kann und dann eben durch dieses von Ihnen besprochenen Paradigmen sozusagen einen guten Ausgleich schaffe. Die Daten, die dabei erhoben werden müssen, müssen gar nicht so zwingend personalisiert sein. Da geht es vielleicht auch nur noch um das Fahrzeug als Objekt. Das müssen wir auch ganz stark differenzieren. Das wird auch häufig durcheinander geworfen. Wir müssen, der Netzbetreiber zum Beispiel braucht Daten für die Bilanzierung. Die müssen gar nicht personalisiert sein. Also wir sind im Moment dabei, im allerersten Schritt erstmal diese Modelle zu bauen, zu überlegen, wie die Kommunikationswege sind, auf welchem Markt oder in welchem Einsatzszenario befinden befinde ich mich gerade? Und dann differenziert zu betrachten, brauchen wir eigentlich diese Daten personalisiert oder geht das auch entpersonalisiert? Und das ist, glaube ich, der allererste Schritt. Da sind wir in den Modellversuchen, nicht? Also man muss auch mal sagen, wir brauchen auch ein bisschen Zeit. Das Smart Meter ist jetzt gekommen. Das ist uns von Europa übergestülpt worden. Das ist doch nur der Sensor. Das ist nur das Messen. Und beim Steuern sind wir noch gar nicht angekommen. Das steht jetzt im Gesetz drin, dass man eben auch steuerbare Lasten hat. Aber das Gesetz, das Energiewirtschaftsrecht, ist noch gar nicht so weit fortentwickelt, dass man zum Beispiel im Verteilnetz überhaupt diese informationelle Vernetzung überhaupt berücksichtigt, gesetzlicherseits.
Herr Wendig. Also ich finde, dass die Diskussion auch ein bisschen kompliziert wird und wollte nochmal so die Sicht des Verbrauchers reinbringen. Also ich denke mal, eine Sache bei der ganzen datenschutzrechtlichen Frage ist, wenn ich einen Zähler aufgezwungen kriege, das heißt, der Gesetzgeber verlangt, dass ich jetzt so einen Zähler kriege, dann interessiert es mich natürlich schon, dass der datenschutzrechtlich einwandfrei ist, weil ich mich dagegen nicht wehren kann, vollkommen klar. Ich frage mich aber zum Beispiel bei dieser ganzen Autoladung und Steuerung, wenn ich zum Beispiel einen Zähler habe, der eben datenschutzrechtlich top ist, ich denke doch, die Geschäftsmodelle sollen doch auch dahin gehen, dass vielleicht mir sogar mehrere Anbieter einen Strom verkaufen, sogar ein Discount-Anbieter, der sagt, du kriegst noch einen zweiten Zähler von mir und über den kommt dann eben nur zu Spitzenlasten Strom beispielsweise, ja, oder zu Spitzen, also nein, wenn besonders viel Windenergie eingespeist wird, dann kannst du dieses oder jenes mit dem Strom machen, der ist dann besonders billiger, zum Beispiel billiger als Gas, da sind wir wieder bei diesem Modell, oder dein Autoladen, denn wir müssen doch vielleicht auch mal ganz praktisch sehen, die Leute zahlen doch heute auch an der Tankstelle mit dem Lastschriftverfahren und die Bank hat alle Informationen darüber, wie oft sie wann wo getankt haben. Das geht ja auch raus und wird im Grunde, man unterschreibt das so und weiß Bescheid. Ich denke, mich wundert eben so ein bisschen, dass so aufwendige Datenschutzfragen geklärt werden, bevor überhaupt eine, sagen wir mal, eine Variante eingeführt wird, die überhaupt schon mal einen Anreiz schafft, mal loszulegen. Und ich, worauf ich auch hinaus will, ist, dass es mit diesem Auto, so weit sind wir ja noch gar nicht. Es gibt ja noch nicht nennenswerte Massen an Elektrofahrzeugen. Ich finde es richtig, dass man sich jetzt Gedanken macht, aber mir scheint das manchmal ein bisschen überkompliziert und eigentlich sollte man doch den Sparnutzen erstmal sehen.
Herr Dr. Auer. Ja, vielleicht, Sie sprechen mir aus der Seele, dankeschön. Aber es fällt aus einem anderen Grund. Also nochmal, die Smart Meter werden jetzt eingeführt und man hat eben, dann ist auch der Auftrag damit gegeben und darauf haben wir auch in den Modellregionen sehr hingewirkt, dass dieses Privacy by Design, das ist ein Buzzword, aber hat schon einen gewissen Sinn, dass wir eben Datenschutz da in die Technik integrieren, wo es möglich ist. Das ist modern. Das Problem ist, Sie werden ja nun für die Fahrzeugladung, denn Sie werden Ihr Fahrzeug auch zu Hause laden, nicht eine parallele Infrastruktur aufbauen. Das heißt, um Abrechnungsdaten zum Beispiel zu erheben, da werden Sie diesen ob das nun Ihre Heizung ist oder Ihr Hausstromverbrauch ist oder Ihr Kfz ist, da werden Sie einen Zähler verwenden. Und nun ist ja der Gesetz oder ist der Auftrag entstanden, Datenschutz in materiell, also im Gesetz zu verankern. Da haben wir ein Gutachten zugeschrieben, was muss da eigentlich geschehen. Und gleichzeitig hat man gesagt, jetzt müssen wir auch technische Mechanismen implementieren. Das Problem, was da jetzt erwächst, ist, dass bei der Regulierung nicht so sehr diese Zukunftsszenarien mitgedacht werden, weil uns die Modelle davon noch fehlen. Und deswegen baut man jetzt teilweise, ich muss mich da vorsichtig ausdrücken, aber teilweise Hindernisse ein, die vielleicht, so sagen wir mal, aus der Ursprungsintention mal ganz sinnvoll waren, aber die zu weit gehen. Und ich möchte ein Beispiel dazu nennen und dann schließe ich auch gerne ab. Wir haben also das Problem, der Energiemarkt ist eigentlich ein relativ klar und in seinen Prozessen auch gut erkennbarer Markt. Nur haben wir dummerweise gesagt, wir machen das Internet der Energie. Und da steckt Internet drin. Und Internet sagt, ja, da im Internet gibt es ja dieses Paradigma, Ende-zu-Ende-Paradigma, ich muss Sicherheit auf den Endgeräten schaffen. So, also geht das BSI jetzt her und schafft Sicherheit auf Endgeräten. Das bedeutet, wir machen die mal teuer. Und in Wirklichkeit ist es nur ein blöder Sensor. Und man hätte eigentlich eine Stufe später ansetzen können, nämlich zum Beispiel beim Messstellenbetreiber. Wir wollten hier nicht so zu technisch werden, aber man hätte so eine Art Treuhändermodell lieber entwickeln sollen und sagen sollen, da gibt es doch Rollen in dem Markt, die sollen sich gefälligst mit dem Datenschutz auskennen, die bekommen die Daten und die können wir auch in Anspruch nehmen. Im Moment ist es so, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte das auch so sagt, die Datenhoheit soll beim Nutzer bleiben. Nur ganz ehrlich, meine Frau, meine Mutter, nicht meine Frau, meine Frau kann es entscheiden. Meine Mutter versteht gar nicht, was mit diesen Daten passiert und soll dann dazu Einwilligungen erteilen. Und ich denke, so ein Schutzkonzept hätte, technisches Schutzkonzept, hätte wirklich besser oder würde besser ansetzen, eben bei der ersten Station, wo das Datum jeweils hinkommt. Und dann könnten wir uns diese Aufgeregtheit auch ein bisschen sparen und ein bisschen die technischen Schutzmechanismen ein bisschen runterfahren. Das muss man auch wirklich jetzt diskutieren, weil das ist der laufende Prozess. Und wie Sie es sagen, wir schneiden uns eine ganze Reihe von Möglichkeiten ab, weil die Mieter ja jetzt so irgendwann so raus.
Also eine Anmerkung nochmal zwischendrin wollte ich machen. Also bei diesen Vorstellungen auch mit den Elektroautos und wie die angesteuert werden, beziehungsweise auch mit Haushaltsgeräten, wie dann angesteuert werden, da frage ich mich dann schon, ja gut, wie lange soll das noch dauern, bis entsprechende Standards da sind, die das dann auch tatsächlich gewährleisten. Wenn ich mir angucke, wie wenig standardisiert Heimautomation heute ist, wo irgendwie ich das eine Gerät kaufe, kann ich es nicht mit dem anderen betreiben und ähnliches. Und wie lange es zum Beispiel auch in bestimmten Bereichen in der IT gedauert hat, bis entsprechende Standards ist, dann dauert es noch 50 Jahre, bis wir soweit sind. Aber das ist im Prinzip auch nochmal ein Detailproblem, weil wir ja noch lange nicht so weit sind, Herr Dr. Landing.
Ich glaube nicht, dass wir so lange auf die Standards warten müssen. Wenn wir bei den großen steuerbaren Verbrauchern sind, geht das ja heute schon. Keine Wärmepumpe in Berlin, wirklich keine Wärmepumpe in Berlin ist nicht gesteuert. Alle sind gesteuert. Dafür gibt es einen entsprechenden Discount, einen Abschlag bei den Netznutzungsentgelten. Das ist auch der Grund, warum alle, die eine solche Anlage haben, sie steuern lassen. Das passiert heute entweder mit einem Rundsignal, dass eben alle zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeschaltet werden, ich glaube 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr morgens und am Abend nochmal, oder mit einer Zeitschaltuhr. Jetzt ist Zeitschaltuhr im Rahmen von Smart Grid nicht das Richtige. Da muss irgendwas Variableres rein. Das kann man sich auch technisch leicht vorstellen. Da muss man noch darauf achten, dass die Signale nicht verfälscht werden können, ähnliches. Das ist aber machbar. Mhm. Bei dem Elektrofahrzeug wird das ähnlich sein. Bei den großen Verbrauchern wird das möglich sein. Für mich ist die Frage eher, für welche Kunden lohnt es sich, dass sie einen variablen Tarif haben und wie kann man dort die Möglichkeiten schaffen? Und auch hier, wenn man ein bisschen abstrahiert und das ein bisschen vereinfacht, kommt man doch zum folgenden Schluss. Der Zähler macht nichts anderes, Sensorik hatten sie genannt, als jede Viertelstunde einen Messwert speichern. Da muss man sich das drüber unterhalten, wie gesichert wird, dass da nicht die Falschen drauf Zugriff haben, aber mehr als jede Viertelstunde wird er nachher nicht machen müssen. Und dann nachher einen wie auch immer gearteten Tarif darüber legen, das heißt in den von 8 bis 9 kostet es 3 Cent und von 9 bis 10 20 Cent oder was auch immer, das ist nachher Mathematik, das von irgendeiner großen IT-Maschine gemacht werden kann. Also wenn wir es geschafft haben, zu vereinfachen, dass dieser Zähler nichts anderes macht, als nur aufzuzeichnen, Sensorik zu betreiben und in irgendeiner anderen IT-Maschine beim Vertrieb oder wo auch immer das macht, wird da was mit multipliziert, dann finde ich, ist ein großer Teil dieser Problematik gegessen. Der einzige Grund, warum das noch nicht läuft, ist der, dass der Gesetzgeber gar nicht vorsieht, dass der Kunde so abgerechnet wird. Ich will das Wort einmal nur nennen, aber dann gleich erklären. Der sieht nämlich vor, dass jeder Kunde nach einem Standardlastprofil abgerechnet wird. Standard klingt irgendwie nicht nach individuell, sondern das heißt, es wird unterstellt, dass jeder Haushalt exakt das gleiche Profil hat, also wie er seine Last bezieht. Dann kann ich aber mit einem solchen Standardlastprofil nicht individuell sagen, von 8 bis 9 kannst du mal Strom mehr verbrauchen und das rechne ich anders ab. Also da gibt es einfach noch regulatorische, gesetzgeberische Notwendigkeiten, das zu verändern. Das kommt aber. Das entwickelt sich halt jetzt. Deswegen glaube ich, der Nutzen bei dem Kunden wird zweierlei sein. Das eine ist, dass er, wenn er es schaffen kann, sein individuelles Verhalten ein wenig umzustellen, dass er sich einen Tarif auswählen kann, der genau auf ihn passt. Und das zweite ist, dass bei den großen steuerbaren Erzeugungs- bzw. Verbrauchsanlagen er einen Discount bekommt, wenn er sich steuern lässt. Und das wird er im Allgemeinen dann auch tun. Und das sind die beiden Dinge, wo der normale Stromnutzer dann seine Erfolge aus diesem Paradigmenwechsel der Energiewirtschaft ziehen wird.
Herr Windig. Ich wollte noch mal auf einen ganz anderen Faktor hinaus. Es ist ja so, dass jetzt zum Teil, wir hatten es eingangs der Sendung schon mal gesagt, es fehlen ja für die Verbraucher selbst die Anreize. Und die Anreize, das ist das Problem, dass eben er relativ viele Verbraucher im Haushalt hat, relativ viele kleine Verbraucher, um die man sich tatsächlich auch nur wenig kümmern muss, weil sie auch nicht viel, sozusagen Kleinvieh macht nicht so sehr viel Mist. Und bei den Großen sind aber die Investitionen immer relativ hoch. Die tauscht man auch nur alle 10 Jahre aus. Und letztlich, wir haben... um eine Zahl zu nennen, es gibt ja diesen Schätzwert von ungefähr 4000 Kilowattstunden für einen 4-Personen-Haushalt. Wenn ich da mal rechne mit 22 Cent auf die Kilowattstunde, bin ich bei 800 Euro. Das ist natürlich ein Klotz Geld, verteilt sich aber ja letztlich über die 12 Monate. Und wenn ich dann aber davon im Grunde nur so 10% wegsparen kann, mir dafür wieder so einen Zähler einbauen muss und die an jedem einzelnen Tag sozusagen mein Sparpotenzial unter einem Euro liegt im Jahr, also ich bin jetzt etwas schwach im Kopf rechnen heute Morgen, es ist ja noch weniger, dann ist die Motivation natürlich gering. Ich wollte auf den Punkt hinaus, wir gehen ja wahrscheinlich davon aus, ich weiß nicht, ob wir da im Konsens sind, dass die Energie deutlich teurer werden wird über die nächsten Jahre. Das heißt, dass die Motivation zum Sparen anzieht. Es gibt das böse Wort der Ökosteuer. Das war ja mal vor vielen Jahren was man aber jetzt im politischen Diskurs ganz strikt vermeidet. Ich denke ja, worüber wir die ganze Zeit diskutieren, sind unheimlich komplizierte Regelungen, eigentlich um am Ende Strom zu sparen. Oder, da wird es komplizierter, Strom Arten auf eine ökologischere zu, also nein, Energiearten in eine ökologischere Richtung zu drücken. Und ich frage mich manchmal eben, müssten dazu nicht die Geldanreize eben einfach größer sein, damit sich's auch wirklich lohnt? Oder sind wir, kommen die Sachen auch deshalb nicht, weil man einfach immer rechnet und rechnet und rechnet und nachher stellt man fest, ja, der Zähler kostet schon so und so viel im Monat. Wenn ich jetzt auch noch die Daten in-house verwalte, dann braucht das ja auch wieder Strom, da muss ein kleiner Computer laufen und so weiter. Es lohnt sich einfach alles gar nicht. Vielleicht, weil der Strom zu billig ist. Ist das so?
Im Augenblick sind die Unterschiede zwischen den Stromgestehungskosten oder den Stromkosten in Zeiten, wo viel Wind bläst oder viel Photovoltaik da ist und Zeiten, wo wenig Photovoltaik und Wind da ist, noch nicht so groß, also der sogenannte Spread, dass sich es richtig lohnt, zwischen diesen Zeiten zu verschieben. Man muss jetzt spekulieren, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Das kann sein, dass es sehr große Unterschiede geben wird, kann auch sein, dass die Unterschiede klein bleiben. Hängt immer davon ab, wie der Gesetzgeber auch die Einspeisevergütungen organisiert. Im Augenblick ist es so, dass Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen eine fixe Vergütung bekommen, egal wann sie einspeisen. Wenn das irgendwann aufgelöst wird, und es gibt einige Experten, die das fordern, dass es in Zukunft etwas anders gestaltet wird, dann werden auch unterschiedliche Strompreise zu unterschiedlichen Zeiten stärker werden. Das könnten dann solche Anreize sein. Das wird aber nicht in diesem Jahr und nicht im nächsten, nicht im übernächsten Jahr passieren. Wenn wir über Smart Metering reden, das jetzt beim Kunden eingebaut werden soll, da kann ich aber nicht kommen. Aber in 10 Jahren könnte es anders sein. Und ich muss mit den Rahmenbedingungen heute zurechtkommen. Deswegen glaube ich aber, dass das Thema Einsparung, Stromeinsparungen schon das Relevante ist. Bei allen Studien, die organisiert wurden, im In- wie im Ausland, kam immer heraus, dass in dem Moment, wo man einen solchen, sich intensiver mit seinem Stromverbrauch beschäftigt, das kann über Smart Meter sein, kann aber auch sein, dass ich mich mit dem alten schwarzen Kasten beschäftige, findet man Möglichkeiten, den Stromverbrauch zu reduzieren als Kunde. Also diese Beschäftigung damit, die Transparenz, das ist das, was wichtig ist.
Das gab vor einigen Monaten mal eine Konferenz oder so, da kam dann als Spruch dann mal raus, wer sich nicht mit den Smart Metern beschäftigt, zahlt mehr oder zahlt drauf, ohne es zu merken. Das ist dann die umgekehrte Seite dann im Prinzip vom Stromeinsparen. Ich möchte aber nochmal ganz kurz zum Schluss der Sendung nochmal auf diese Datenschutzgeschichte eingehen, weil mir sind zwei Punkte aufgefallen. Sie haben irgendwie gesagt, gut, man muss die natürlich, wenn man die Elektroautos damit einbezieht, muss man Intergerätekommunikation schaffen, um das dann tatsächlich steuern zu können. Herr Windeck hat das Beispiel gebracht von der Abrechnung, die beim Tanken anfällt. Genau da sind aber auch in letzter Zeit die Datenschutzskandale eben aufgekommen. EasyCash Beispiel mussten gerade 50.000 Euro Strafe zahlen, weil sie die Kreditkartenabrechnungen zum Erstellen von Datenprofilen benutzt haben. Solche Interprozesskommunikation oder ähnliches, die oder zum Beispiel, was Sie angeführt haben, Herr Dr. Rabe, die Abrechnung über die Telefonrechnung. Die Abrechnung über die Telefonrechnung ist ein Beispiel dafür, wo die Vorratsdatenspeicherung hart diskutiert wird. Das heißt, es ist dann aber so, wenn ich nicht davon ausgehe, ich habe nur Abrechnungsdaten, die den User in seinem Haus interessieren und beschäftigen, um zu sagen, da verbrauche ich zu viel, da muss ich mal gucken, was ist. Sondern in dem Moment, wo Daten anfallen, um die Prozesse zu steuern in den intelligenten Netzen. In dem Moment ist der Datenschutz für den User dann nicht relevant, weil Profilerstellung möglich wird.
Genau, das ist eben in diesen beiden Fällen, einmal über die eben konkrete Profile, über möglicherweise über meine Haushaltsnutzung, zum anderen eben Bewegungsprofile bei der Elektromobilität. Das Interessante ist doch, wir haben erstmalig die Pflicht, nämlich ab 6.000 Kilowattstunden Stromverbrauch, eine IKT-Schnittstelle in unseren Haushalt zu implementieren. also ob sie nun Radio hören oder nicht, das ist ihnen freigestellt, ob sie einen Rechner nutzen oder nicht, da haben sie erstmalig, das steht jetzt so im Gesetz drin, eine Kommunikationsschnittstelle einzurichten. Und damit, das sage ich jetzt als Jurist, korrespondiert natürlich auch ein gewisser staatlicher Schutzauftrag. Das kann man jetzt mit den Bankengeschichten nicht ganz so vergleichen. Deswegen finden sich ja jetzt leider etwas mit heißer Nadel gestrickt schon die ersten datenschutzrechtlichen Regelungen im Energiewirtschaftsgesetz. Und in der MessZV wird das jetzt eben materiell auch angereichert. Es tut mir leid, diese Fachtermini, aber das ist denn der richtige Ausdruck dazu. Das bedeutet, es gibt klare Prozesse. Man kann Verantwortlichkeiten benennen. Und ich glaube, es ist sozusagen, wir sind hier mit dem Smart Grid in einem Bereich, der weniger gefährlich ist aus datenschutzrechtlicher Sicht als das freie Internet. Weil das eben ein Bereich ist, wo wir klare Prozessstrukturen kennen haben, wo wir Verantwortlichkeiten festlegen können und wo wir technische Schutzmechanismen integrieren können. Also tatsächlich auch technisch Datenbanken, die sicher sind bei den Verteilnetzbetreibern. Wenn Sie sich überlegen, wie das im Moment läuft, dass da jede Unternehmensabteilung oder jede Abteilung mehr oder weniger frei drauf zugreifen kann, so meine Beobachtung, das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Und ich sehe eher die Chance, wenn der Gesetzgeber jetzt klug vorgeht, dass man ganz klare Pflichten hier festlegen kann und das, was es denn immer noch an Innovationspotenzial geben soll, nämlich was kann ich mit den Daten noch mehr machen? Also es betrifft jetzt den Energiekernmarkt und da zähle ich das Steuern der Lasten dann auch noch mit zu. Also das, glaube ich, wird man in den Begriff bekommen, weil wir die Modelle jetzt bauen werden, wenn man uns die Zeit dazu lässt und weil wir daraus Ableitungen machen können und das kann dann ins Gesetz so geschrieben werden. Interessant sind eigentlich die Mehrwerte. Also was für Energieeffizienzdienste können wir uns zum Beispiel auf Basis dieser Daten noch vorstellen? Und die tauchen dann auf, kann dann der Gesetzgeber nicht vorab regulieren. Und wie gehen wir damit um? Also wie viel Freiheit oder wie viel Gefahr für die informationelle Selbstbestimmung wollen wir bereit sein einzugehen dafür, dass wir Klimaschutz machen? Und das gibt ganz neue Abwägungsparadigmen. Das ist eigentlich der interessante Punkt. Weil wir wissen noch nicht, wie Home-Automatisation sich entwickeln wird und ob man nicht doch noch andere interessante Sachen machen kann. Das werden aber vergleichbare Daten sein oder vergleichbare Kommunikationsschnittstellen.
Was aber auf der anderen Seite bedeutet, dass Sie das zentrale Paradigma des gegenwärtigen Datenschutzes, Datenvermeidung, eigentlich für die intelligenten Stromnetze für nicht letztlich haltbar halten.
Nein, das sind ja bei uns Juristen immer Abwägungsprozesse. Es ist immer, nein, es wird so im Gesetz stehen, nur für das Erforderliche. Und das Erforderliche kann man definieren, denn wir wissen, welche Daten wir für die Abrechnung brauchen. Wissen Sie, Sie werden im wilden Internet, da werden Sie nach dem Geburtsdatum gefragt. Das braucht hier niemand, deswegen wird es niemals eine Legitimation dafür geben, solche Daten mitzuübertragen. Also man kann die Prozesse hier noch verstehen. Das ist das Schöne am Energiesystem, weil wir die Akteure kennen und weil wir die Bedürfnisse kennen. Wir schreiben die jetzt gerade auf. Wir haben da gerade ein Buch zugeschrieben. Da steht das alles drin.
Herr Dr. Landig, ist das so? Ist es tatsächlich so, dass zum einen die Daten, die anfallen, wirklich benötigt werden und deswegen an dieses Paradigma nicht mehr trifft? Auf der anderen Seite aber sie so genau definiert werden können, dass man eben keine Angst vor Profilerstellung haben muss?
Ich glaube, wir tun uns alle ziemlich schwer. Ich glaube, alle Disziplinen, von den Ingenieuren über Politik bis zu den Juristen, das jetzt genau zu definieren, was wir brauchen. Wir wissen, glaube ich, nur eine Sache aus der Empirie genau, nämlich dass Smart Meter zurzeit nicht richtig laufen. Die Netzbetreiber tun sich schwer damit, sie einzubauen, wollen die auch gar nicht richtig einbauen, weil teuer. Die Kunden fragen nicht richtig nach, ehrlicherseits. Die Vertriebe fragen nicht nach. Auch der Gesetzgeber hat das nicht richtig verpflichtend gemacht, sondern mehr freiwillig. Nur Brüssel fragt nach, wenn man das etwas plakativer darstellt. Was wir aber tatsächlich wissen ist, dass wir in dem Erzeugungsumbau in Zukunft ganz andere Probleme haben werden als bisher. Und um die müssen wir uns kümmern. Und da wird Smart Metering und steuerbare Lasten eine Lösungsmöglichkeit bei Spielen.
Ja, das ist im Prinzip schon das Schlusswort gewesen. Wir haben uns mit Herrn Dr. Rabe von dem Karlsruher Institut für Technologie mit Herrn Dr. Landig von Vattenfall Distribution in Deutschland und Christoph Windeck von der CT darüber unterhalten über Smart Grids und Smart Meter, über intelligente Stromnetze und intelligente Stromzähler, was sie denn zum einen für die Betreiber, zum anderen für die Verbraucher bedeuten und was sie natürlich im Datenschutzbereich auslösen, wo man eigentlich nach der Diskussion festhalten muss, das, was heute an Smart Meter gemacht hat, kann völlig datenschutzunproblematisch eingesetzt werden, weil die Daten im Haus bleiben, weil im Prinzip nur ein Verbrauchsdatum überhaupt gesammelt wird, das im Prinzip, wenn man sie nicht mit Profilen von irgendwelchen Haushaltsgeräten kombiniert, keine Auswertung ermöglicht. Die Frage ist, wie das in Zukunft weitergeht, was tatsächlich mit den Smart Grids auf uns zukommt, welche Kommunikationsstrukturen zwischen den einzelnen Verbrauchern aufgebaut werden müssen und wie dann tatsächlich festgelegt werden kann, dass der Verbraucher nicht zu einem gläsernen Verbraucher wird, der letztlich dann sogar gezwungen werden kann zu bestimmten Verbrauchsszenarien oder Ähnlichem, was teilweise in der Diskussion schon befürchtet wird. Es wird spannend zu beobachten sein weiterhin. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Samstag, wenn wieder ein Online-Talk auf D-Radio Wissen stattfindet.